Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 Briefe von Willi, ein Aalner Bur im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Bentsch. Im Stadtarchiv in Aalen berichte ich heute aus Briefen von Willi Klump aus dem Juli 1940. Es geht direkt los, mal mit zwei Feldpostkarten, die dem Bestand Q865 beigelegt sind, beide abgesandt am 1. Juli 1940. Und damit Sie sich mal vorstellen können, wie so eine Feldpostkarte zumindest auf der Rückseite aussieht, habe ich Ihnen mal heute eine mit in die Bilderstrecke Bilder von Willi hineingelegt. Sind jeweils Absender Soldat Willi Klump natürlich. Die Feldpostnummer lautet L04075 in München 2. Übrigens, das habe ich letzte Woche vergessen, man kann auch über diese Feldpostnummer durchaus über den Verbleib des Soldaten etwas herausfinden. Auch da gibt es durchaus Hilfe. Beide Karten sind adressiert an die Eltern, jeweils einmal die Mutter, die übrigens, wie wir hier erfahren, im städtischen Krankenhaus in Ulm noch untergebracht ist, zumindest den letzten Tag. Und der Vater natürlich in die Bahnhofstraße 61 nach Aalen-Württemberg. Gucken wir erstmal beim Papa rein, was er da schreibt. Lieber Vater, ich habe nach dem Film und Brötchenpäckchen auch deinen Brief erhalten. Vielen Dank für alles. Ich habe gerade nicht viel Zeit, sonst würde ich dir einen Brief schreiben. Mir geht es so erbärmlich wie früher. Oh nein. Irgendetwas Kleines weiß ich dir nicht zu schreiben, aber in einiger Zeit erhältst du einen Brief. Ich wünsche dir alles Gute und sende ihr dir und allen Bekannten viele Grüße. Dein Willi. In der Feldpostkarte an die Mutter heißt es am selben Tag: Liebe Mutter, ich habe mit Freuden von deiner fortschreitenden Besserung in deinen gestern eingetroffenen Brief erfahren. Nun wirst du ja bald wieder nach Hause dürfen. Ich habe gerade nicht viel Zeit, sonst würde ich dir eine bla bla bla, wissen wir alles schon. Aber in einigen Tagen hoffe ich, dass ich dir wieder Nachricht geben kann. Im Übrigen geht es mir gut. Nun dir alles Gute und herzliche Grüße von deinem Willi. Naja, wer weiß, was zwischen der Karte an dem Vater, wo er sich noch ganz elend fühlte, und der Karte an der Mutter, wo es ihm im Übrigen gut geht, wohl passiert sein mag. Am 2. Juli 1940 sendet jedenfalls Willi einen langen Brief an die Eltern, der erstens erklärt, warum er seit dem 24. Juli nicht mehr großartig geschrieben hat, abgesehen von diesen kurzen Feldpostkarten. Und die zweitens auch erklärt, warum er sich jetzt vielleicht ein bisschen besser fühlt als noch Ende Juni. Lesen wir mal rein. Liebe Eltern, ich denke mir, dass ich nun an euch gemeinsam schreiben kann. Sie wissen ja, Mutter ist vielleicht wieder gesundet. Wenn Mutter am Donnerstag womöglich nach Hause kommt, ist es doch nicht mehr notwendig, dass ich nach Ulm schreibe. Ich will nun gleich mit einem Bleistift anfangen, denn mein Füller ist fast leer und sonst kann ich hier keine Tinte auftreiben. Ist übrigens für mich deutlich schwerer zu lesen. Heute trafen eure Briefe vom 27. und 29. zusammen ein und damit auch das Buch und das Päckchen mit dem Film. Sämtliche Päckchen, nach denen Vater gefragt hat, sind angekommen. Auch zwei illustrierte Zeitungen trafen ein. Ich danke euch vielmals für alle Post, insbesondere für die vielen Päckchen, die mir Vater in der letzten Zeit gesandt hat. Die baldige Ankunft des Buches hat mich überrascht, denn ich dachte, dass es mindestens 14 Tage dauern würde, bis ich es erhalte. Ah, Sie erinnern sich, den Schinken da. Ich werde es euch in einiger Zeit zurückschicken. Sowieso wollte ich meine überflüssigen Bücher nach Hause senden, aber dazu habe ich hier keine Gelegenheit. Das Buch von Grabenhorst kann ich Mutter auch sehr empfehlen. Es ist zwar nicht so leicht wie sonst ein Roman, aber doch auch nicht so hochgeistig gehalten. Na, vielen Dank, Willi. Mit euren Briefen trafen auch die Bildchen ein. Ich bin ja so froh, dass alle etwas wurden. Inzwischen habe ich wieder einen Film verknipst. Sobald ich Zeit habe, erhaltet ihr ihn dann zum Entwickeln. Wie ihr wisst, bleibt mir gegenwärtig nicht viel Zeit zu eigener Beschäftigung. Wir haben nun einen sehr ehrenvollen Auftrag, wenn auch vollkommen gefahrlos. Aber man kann es schon einige Zeit im Führerhauptquartier aushalten, dass wir mal über die Grenzen des Reichs kommen. Solches Glück gab es seither für uns nicht. Ihr werdet nun wieder versuchen, mir meine gegenwärtige Lage als die beste Beste hinzustellen, aber zufrieden werde ich auch nie mich geben. Mutter sagt in ihrem letzten Brief so richtig, das Leben sei Kampf. Zu kämpfen habe ich allerdings seither nicht gelernt, nur zu faulenzen. Währenddem wurde tatsächlich gekämpft in Polen, in Norwegen, in Holland, Belgien und in Frankreich. Augenblicklich hat sich meine Hoffnung auf einen kriegsmäßigen Einsatz etwas gelichtet. So bin ich also doch etwas beruhigt. Es dürfte ja wohl kaum eine Truppe geben, die so wie wir von jeder Freude bloß ist. Wir sind doch alle jung miteinander und unsere jugendliche Begeisterung übertrumpft die Logik des nüchternen Verstandes. Mutter meint, dass wir nicht leben, damit alle Wünsche in Erfüllung gehen. Freilich aber ist das, was ich will, nur ein Wunsch? Nur Sehnsüchte alleine? Ich weiß, dass ich später, wenn es doch recht gelingt, wieder ruhig und zufrieden werde. Aber ich wüsste nicht, wie ich einem meiner Kameraden, die in Frankreich waren, gegenübertreten sollte. Überhaupt, wenn ich Kurt je wieder treffen sollte, das wäre mir das Grässlichste. Ich bin ja so froh, dass mir jetzt keiner schreibt. Eure Post genügt mir vollkommen, aber ich werde gut tun, euch in Zukunft mit meinen persönlichsten Launen nicht mehr so zu beschäftigen. Hätte ich auch nichts dagegen, Billy. Ich weiß, dass ihr es mit mir gut meint, aber was ihr mir nicht erfüllen könnt, kann ich auch nicht von euch verlangen. Was ihr mir Gutes getan und gesagt habt, weiß ich kaum recht zu danken. Es bedrückt mich immer, wenn ich was von euch verlange. Ihr seid immer die Gebenden und ich habe euch gar nichts zu geben. Ich kann nur immer klagen und jammern. Und wenn ihr mir tausendmal zuruft, Kopf hoch, ich habe keine Kraft in mir, den Kopf aufzurichten und alle Enttäuschungen zu ertragen. Ich weiß, dass ich auf mich allein gestellt so kraftlos bin und dass ich nie mehr so Mensch sein kann, wie ich es einst war, als ich bei euch geborgen war. Ich fühle keinerlei Scham angesichts meiner eigenen Missachtung. Ich muss sein, wie ich bin, muss mich so geben, was in mir steckt. Ich habe das Wort werde, der du bist, oft bedacht. Ich bin geworden, wie ich bin. Ich kann nicht anders. Ihr braucht mir hierauf nichts zu schreiben. Was ihr dazu meint, kann ich mir wohl zu Herzen nehmen, aber dies Herz wird davon unberührt bleiben. Ich bin zu abgestumpft, dass ich fürs andere Menschen Worte aufgeschlossen wäre. Es ist wohl nie ein traurigerer Feldpostbrief geschrieben worden wie dieser. Naja, Willi, zumindest kein selbstmitleidiger. Übrigens noch die Zusatzinfo von mir, dieses Werde, der du bist, das ist ja ein recht beliebtes Zitat, was in der Regel Nietzsche zugeordnet wird. Vielleicht hat Willi dieses Zitat auch dort gelesen. Stattdessen stammt das allerdings von einem griechischen Dichter namens Pindar, der übersetzt von Nietzsche gesagt hat, werde der, der du bist. Anders gesagt also, Selbsterkenntnis als erster Schritt der Selbstwerdung. Weiter bei Willi. Vor einiger Zeit las ich einmal einen Artikel über den Feldpostbrief, wo von der hohen inneren Haltung und Bereitschaft des Schreibenden die Rede war. Wie diese innere Haltung bei mir aussieht, habt ihr nun zur Genüge erfahren. Ich werde jetzt nicht mehr daran schreiben und ich will darüber von euch nichts hören. Ich habe keinen Freund, gar niemanden, zu dem ich offen reden kann. Und es tut mir leid und weh, wenn ich euch bedrücken muss. Ich wage auch nicht, in mein Tagebuch ein Wort zu schreiben. Wenn man es einmal dienstlich von mir verlangt, so soll niemand Näheres von mir erfahren. Was ihr mir auch in eurem nächsten Brief darüber sagen werdet, ihr werdet bei mir keinen Widerhall finden. Vielleicht war das ärmliche Kerzenlicht in unserem Bunker daran schuld, dass ich so ärmlich schrieb. Ich bin mir selbst unbegreiflich. Wie kann eine Menschenseele ermessen? Als ich Knut Hamsuns Pan las, da wurde ich mir so recht offenbar, wie unberechenbar ein Mensch ist, wie er so hingeworfen wird von eines Schicksals zufälliger Entscheidung. Kurzer Zwischensatz von mir. Knut Hamsun ist ein bedeutender norwegischer Schriftsteller, frühes 20. Jahrhundert, erhielt auch den Literaturnobelpreis und war vor allem in Deutschland für seine nun ja nordische, mythologische und naturverliebte, erhabene Dichtung, seine Romane sehr, sehr beliebt, ist aber in Norwegen und inzwischen auch in Deutschland sehr kritisiert worden für seine Zuwendung zum Nationalsozialismus. Er verteidigte auch noch nach dem Krieg die Politik Adolf Hitlers und zu einem bestimmten Punkt auch den Umgang und die Verfolgung der Juden. Der Roman Pan scheint zu Willi ganz gut zu passen. 1894 erschienen, geht es um einen Leutnant namens Glan, der einen Sommer in einer Jagdhütte verbringt und dort ja in schwärmerischer Art und Weise die Beziehung zur Natur und auch seine eigene Beziehung zu den Menschen, die sehr, sehr schwierig ist, schwieriger als zu der Natur, dort in mehreren kurzen Kapiteln zusammenfasst. Weiter im literarischen Spektakel von Willi. Wenn ich mir Hölderlins Schicksalslied überdachte, dann glaubte ich, ihn trotzen zu können. Aber es ist schon so. Und jetzt zitiert er aus dem Schlusslied von Hyperion. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. Ja, Hyperion ist ein Briefroman, wenn man so möchte, von Friedrich Hölderlin. Der gleichnamige Protagonist Hyperion schaut hier zurück auf sein Leben in Griechenland des 18. Jahrhunderts. Seine Teilnahme am Befreiungskrieg gegen die Türken, gegen das Osmanische Reich, sein Scheitern, was er nun seinem Freund, deutschen Freund Bellarmin mitteilt, wohin er dann unglücklicherweise fliehen musste. In diesem Schlusslied wird nochmal die Sicht der Zeitgenossen deutlich, der Dualismus zwischen dem erhabenen Leben der Götter und dem Leiden, dem tristen Leben der Menschen, zu denen sich Willi ganz unbescheiden hinzuzählt. Weiter bei ihm. Macht euch nun um mich keine Sorgen. Schlechter, als es das Schicksal seither mit mir gemeint hat, kann es nicht mehr meinen. Mich ekelt es bald bei meinen eigenen Worten an, bei meiner ewigen Wortemacherei und Schönrederei. Es ist mir, als würde ich jetzt erwachen aus einem Traum unter dem ich mir das Leben gestellt hab. Aber das Leben ist hart, unsagbar hart, für mich besonders. Eben kam ein Kamerad mit der Nachricht, dass wir morgen oder übermorgen hier wegkommen sollen. Vielleicht und wohin? Möge mir doch in den kommenden Tagen die Kraft erwachsen, die ich nötig habe, um die Härte des Lebens zu ertragen. Warum muss ich an mir selbst stark werden, ganz an mir allein? Ich kann es nicht ertragen, wenn andere Menschen mich aufzumuntern suchen. Ja, die Scham bei Willi vor der eigenen Selbstmitleidigkeit ist jedoch durchaus drin zu finden. Weiter bei ihm. Vielleicht war es gut, dass ich in meinen jugendlichen Jahren einsam zu sein gewohnt war, obwohl ich diese Einsamkeit schon manchmal verdammt habe. Ich brauche niemand mit meinem Leide zu belustigen. Ich hätte euch das auch gern erspart, aber es ist mir jetzt leichter und besser zumut, wo ich alles, was auf mir lastete, von mir weggeredet hab. Ich hab euch jetzt noch herzlich wenig zu sagen. Vielleicht werde ich ein von Grund auf anderer sein, wenn ich in den nächsten Wochen an den von der Nordsee oder des Kanals stehe. Ah, die Offensiven gegen England, die jetzt folgen werden. Vielleicht werde ich dann ein vollkommen anderer sein und aufjubeln unter der Schwere der Aufgabe, die uns gestellt sein wird. Drückt mir nun weiterhin fest den Daumen und seid in Gedanken immer bei mir. Noch ist mir was Großes übrig geblieben. Die Hoffnung, endlich dort stehen zu dürfen, wo man nichts ist als Seele und Arm Deutschlands. Vielleicht habt ihr doch noch recht, was ihr seit Wochen für mich geglaubt habt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wann endlich darf ich Kämpfer sein in Deutschlands großen Heldenreihen? Wann endlich? Zum tausendsten Mal stelle ich mir diese Frage. Indessen danke ich euch nochmals für alle eure Post. Ich kann es wohl ermessen, wie glücklich Mutter ist, wenn sie wieder nach Hause darf. Hoffentlich ist sie bald vollkommen gesund. So viele Grüße, als ich zu geben weiß, sende ich euch. Viele herzliche, wie ihr an mich, will ich immer an euch denken. So verbleibe ich, euer Willi. Ja, nach diesem achtseitigen, schwülstigen, selbstmitleidigen, ja, und selbstbeschämten Brief von Willi können wir an diesem 2. Juli zumindest schon mal festhalten, dass Willi tatsächlich Ende Juni, Anfang Juli zum Schutz des Führerhauptquartiers Tannenberg eingesetzt gewesen ist. Er schreibt zwar nicht viel darüber, das kommt dann erst an einem späteren Zeitpunkt, aber ich kann Ihnen an der Stelle schon mal sagen, dass Adolf Hitler tatsächlich vom 27. Juni bis 5. Juli bei Freudenstadt in den dortigen Führerhauptquartier Tannenberg gewesen ist und dass Willi ihn offensichtlich mit seiner Flak-Einheit dort geschützt hat. Damit lassen wir es aber für heute erstmal bewenden. Ich bleibe Ihr Georg Wendt vom Stadtarchiv Aalen. Bis Samstag und alles Gute wünsche ich Ihnen und sage Tschüss.